müssen die Atmosphäre der Kultur, in der wir leben, kennen. Nur dann macht für uns das Wort Gottes Sinn und nur dann sehen wir, das Evangelium geht an die Wurzel. Und das Evangelium muss an die Wurzel. Wenn das Evangelium dein Sexualverhalten nicht umprägt, radikal, dann ist es nicht das Evangelium, sondern einfach nur etwas Nettes, ein kleiner frommer Überguss für den Sonntagmorgen. Aber das Evangelium, wovon die Bibel redet und was ich hier verkündige, und ich kenne viele, viele Menschen, die so leben, das ist das Evangelium, das geht 7 Tage die Woche, Tag und Nacht, nonstop. Und es funktioniert und es macht den Himmel auf und setzt Segnungen frei, es setzt Schutz frei, es setzt Hilfe frei, von der die anderen nur träumen können. Amen. Ich bin jetzt 27 Jahre verheiratet und ein paar Tage drüber. Und das ist keine Floskel, wenn ich sage, heute ist es schöner mit meiner Frau als vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren. Manche Männer brüsten sich und finden, dass sie für tolle Kerle sind, können von einer Frau zur anderen. Ich sage immer, hey, das kann doch jeder Straßenköter. Das ist doch nichts Besonderes. Aber 27 Jahre mit derselben Frau und das noch genießen und dann Gott zu danken sagen, oh Gott, Halleluja, du bist so schön, so gut, so wunderbar. Das ist ein Wunder. Amen. Ist hier jemand länger als 27, ihr dürft mir jetzt nicht, jemand länger als 27 Jahre verheiratet? Doch, ja, wunderbar, super, herzlichen Glückwunsch. Wenn du das voll Stolz irgendwo mal erzählst, wo Menschen zusammen sind, die gucken dich an, als wenn du vom Mond kommst und denken, irgendwas kann mit dir nicht stimmen. Irgendwas ist doch nicht richtig bei dir. Wer prägt deine Gedanken? Es gibt eine Umfrage, das ist auch öffentlich, das ist nicht irgendwie ausgedacht, das ist belegt, eine Umfrage, die ist allerdings schon von über 10 Jahre zurück, von 1992. Evangelische Pfarrer wurden nach ihrem Glauben befragt. Ich habe leider nicht mehr die Zeit gehabt, das als Folie irgendwie zu machen oder an die Wand zu schmeißen. Ich nehme auch nur einige wenige Punkte heraus und ihr seht, was für ein Denken sich dort reingefressen hat. 52% dieser befragten Pfarrer stimmen zu, dass die Menschen eine Erlösung von der Sünde brauchen. Das heißt, 48% glauben nicht, dass der Mensch eine Erlösung von der Sünde braucht. 36% glauben, dass die Bibel heilig ist. 44%, und wie gesagt, das ist 1992 gewesen, bevor die evangelische Kirche ihren Schwenk gemacht hat. Bis, ich glaube, Ende der 90er oder sogar Anfang 2000 und noch was, waren sie klar gegen Anerkennung der Homosexualität und dann erst hat sich das ganze Ding gedreht. Aber schon 92 haben 44% gemeint, Pfarrer, auch gleichgeschlechtliche Paare sollten kirchlich getraut werden dürfen. Und 21% glauben, dass Jesus Christus für sie ein wichtiges Vorbild ist. Damit will ich sagen, wenn jemand sagt, ich bin gläubig, ich kann auch predigen, das bedeutet erstmal gar nichts. Mach du selber deine Bibel auf und guck, was du hörst. Schau hinein in das Wort Gottes. Lass dich nicht manipulieren, lass dich nicht über den Tisch ziehen. Finde heraus, was die Wahrheit ist. Fang an zu denken, schalt da oben das Licht an und sage, ich lasse nicht mehr denken, sondern ich fange jetzt an, selber zu denken. Ich will selber meine Maßstäbe haben, die solide, die bewährt sind, die etwas zu tun haben mit dem Gott, von dem die Bibel redet. In einem freikirchlichen theologischen Seminar hat jemand vor einigen Monaten eine Vorlesung gehalten und hat dort gesagt, wenn zwei Männer oder zwei Frauen, wenn die eine sexuelle Beziehung haben, aber das ist auf Freiwilligkeit und auf lange Zeit angelegt, dann ist das in Ordnung. Dann sündigen sie nicht, wörtlich. Dann sündigen sie nicht. Das war nicht evangelische Kirche, das war ein Pastor einer sehr bekannten, sehr großen, sehr angesehenen evangelikalen Freikirche in Deutschland in diesem Frühjahr. Es ist ein Krieg im Gange. Und wir können uns nicht erlauben, passiv zu sein. Wir können nicht sagen, naja, mich geht das alles nichts an. Du, entweder nimmst du dein Leben in die Hand und sagst, so denke ich über Sexualität, so denke ich über Beziehung und so werde ich leben. Oder du wirst gelebt werden. Eins von beiden wird passieren. Und wenn du gelebt wirst, dann werden diese Ideen, die um uns herum sind und die an jedem Kiosk, an jeder Ecke, in jeder Tankstelle, aus jedem Fernseher, aus jeder Zeitung herauskommen und nach dir greifen, sie werden dein Leben bestimmen. Und wir sind in dieser Zeit, von der Paulus prophetisch geredet hat. Lass mich eine Schriftstelle lesen, 2. Timotheus Kapitel 4. Einige von euch denken, na Mann, wann kommt er endlich zum Thema? Hallo, ich bin mittendrin. Zweite Timotheus Kapitel 4, Vers 2. Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre, denn es wird eine Zeit sein, da sie, die, die sich Kinder Gottes nennen, gläubig nennen, Christen nennen, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln kehren, zu den menschlichen Erfindungen kehren. Wenn Kinder Gottes sich abwenden von der Wahrheit, können sie nicht in den Segen Gottes kommen. Gott kann weder ihre Arbeit, noch ihre Finanzen, noch ihre Beziehungen, noch ihre Sexualität, nichts kann Gott segnen, wenn sie sich abwenden von der Wahrheit. Weil Kind Gottes zu sein, bedeutet, ich strecke mich danach aus, immer tiefer und immer klarer mit der Wahrheit in Übereinstimmung zu kommen. Die Wahrheit macht frei. Sie beraubt nicht, die Wahrheit macht frei. Die Lüge bindet. Und Wahrheit macht frei. Das ist, was Jesus sagt. Und wir brauchen eine Überzeugung, dass Gott wirklich gut ist. Und wir brauchen diesen Glauben, der nicht leicht ist zu glauben, dass er mehr versteht vom Leben als wir. Wir müssen an den Punkt kommen, wo wir glauben, ich bin besser bei ihm aufgehoben als bei meinen eigenen Weisheiten. Es macht mehr Sinn, ihm zu folgen und ihm zu gehorchen und in seinen Bahnen zu leben, als mir selber irgendwas von Herrn Dr. Sommer oder sonst irgendwelchen Ratgebern irgendwie vorerzählen zu lassen. Und genau das, was am Anfang passierte, als die Menschen sich abgewandt haben von Gott, genau das passiert. Gott wird unterstellt, er ist der Räuber. Gott wird unterstellt, er hat schlechte Absichten. Weißt du, wie damals im Garten? Ja, Gott weiß, wenn ihr von dieser verbotenen Frucht nimmt, dann habt ihr einen enormen Segen und den möchte er nicht, dass ihr den habt. Und er möchte das für sich haben, er ist total egoistisch, er will das nicht teilen. Und deswegen verrate ich euch ein Geheimnis. Ihr werdet ganz groß rauskommen, ihr werdet ganz gesegnet sein, ihr werdet echt die Crack sein, wenn ihr tut, was er nicht möchte. Das ist die Stimme der Verführung. Das ist die Stimme des Anklägers. Aber Gott ist gut und der Teufel ist böse. Und ich habe den Vorteil gegenüber manchen von euch, ich habe mich mit 21 bekehrt, so bis 21 habe ich eine Menge Dreck erlebt und eine Menge Dreck produziert. Und ich kenne beides. Und ich kenne die Gebundenheit. Ich kenne die Macht der quälenden, zwingenden Dämonen, die man einlädt, wenn man sich öffnet für das Unreine, für das Schmutzige, für das Gemeine, für das Perverse. Und ich kenne den Genuss der Reinheit des Himmels. Und ich verstehe, warum die Bibel von the beauty of holiness, der Schönheit, die deutsche Übersetzung hat es wieder mal nicht hingekriegt, der Schönheit von Heiligkeit redet. Das ist eine Schönheit, die von innen kommt. Die hat nichts mit Mascara oder mit Waschbrettbauch oder mit irgendwie solchen Dingen zu tun. Würde mir nicht schlecht stehen, gebe ich zu. Aber die Schönheit, die von innen kommt, die kommt durch Christus Ähnlichkeit oder durch das Verlangen, ich will hineinkommen und ich will ihm ähnlicher werden. So, lass uns hören, wie Gott uns einlädt. 5. Mose 30, ich nehme heute den Himmel und die Erde zu Zeugen gegen euch. Das Leben und den Tod habe ich euch vorgelegt, den Segen und den Fluch. Vorher hat er geredet von, das ist Gehorsam, das ist Ungehorsam. Den Segen und den Fluch habe ich euch vorgelegt. So wähle das Leben, auf das du lebst, du und deine Nachkommen. Halleluja. Und noch einmal, 5. Mose 4. Beobachte seine Satzungen und seine Gebote, die ich dir heute gebiete. So wird es dir und deinen Kindern nach dir wohlgehen. Wenn du deinen Kindern etwas Gutes tun willst, lebe in den Wegen Gottes. Und ein Segen wird kommen, der auch auf deine Kinder kommt. Und dann bringen sie die guten Zensuren nach Hause. Sagst du, ja, hast du gut gemacht, aber vergiss nicht, das hat auch was mit meinem Leben vor dem Herrn zu tun. Als ich Kind des Teufels war, da war kein Heiliger Geist, der mir geflüstert hat. In der Schule war ich ganz alleine. Jetzt gehst du mit Heiligen Geist in die Schule. So rühm dich nicht zu sehr. Es ist der Segen Gottes. Es sind Eltern, die beten. Wenn wir in den Wegen Gottes wandeln, kommt der Segen. Halleluja. Und Gott möchte, dass wir durch sein Wort das Misstrauen, aber wir nehmen auf Festplatte auf, ne? Sowieso kein Problem. Gott möchte, dass du durch sein Wort dieses tief sitzende Misstrauen umbringst gegen Gott. Dieses Misstrauen, das dir sagt, niemals wirst du es so gut haben, als wenn du deinen eigenen Ideen folgst. Niemals wirst du ein so gutes Leben haben, wenn du deinen Gefühlen und deinen Wünschen und deinen Verlangen folgst. Ergreife das Wort Gottes und sag, Gott ist gut. Und wenn etwas in mir sich gegen Gott stellt, mache ich das zu meinem Feind. Ich will glauben, dass Gott gut ist und dass Gott mehr Weisheit hat als ich selber. Ich will es glauben. Und ein Blick heute Nacht, ich weiß nicht, wie es mit den Wolken sein wird, aber sonst in den nächsten Tagen auf den Sternenhimmel, wird dir sagen, da ist eine größere Weisheit am Werke, als du sie hast. Amen. Und Gott möchte, dass du durch sein Wort deine Gedanken änderst und dass du herauskommst aus der Anpassung an die Welt, indem du dein Denken erneuerst. Denke, wie Gott denkt. Denke auch über Sexualität, wie Gott denkt. Und hier ist eine erste wichtige Wahrheit. Gott ist der Erfinder von Sexualität, nicht der Teufel. Das ist eine wichtige Wahrheit. Der Teufel ist so clever. Schon im 3. Jahrhundert klopft er an die Tür der Gemeinde und hat einen Mann verdreht und irgendwie hier oben paar Schaltungen irgendwie außer Kraft gesetzt. Und da war ein Mann, der bis heute sehr viel gilt in der Kirchengeschichte, der auch sonst manche gute Dinge gesagt hat. Augustinus. Und er war der Meinung, ja, den kennst du nicht, aber ist auch schon länger her. Aber jeder, der ein bisschen sich in der Kirchengeschichte auskennt, kennt ihn, Augustinus. Und er war der Meinung, dass Sexualität böse ist. Er sagt sogar, dass die Sache mit der Frucht, das ist eigentlich ein Bild für Sex. So, es ging gar nicht um die verbotene Frucht, sondern es ging um Sex. Und diese Schuld, dieses Misstrauen und dann diese Empörung, das geht bis heute durch die Kirche und das Volk Gottes. Was hat Gott zu ihnen gesagt am Anfang? Seid fruchtbar und mehret euch. Mit anderen Worten, habt reichlich Sex. Ja, bitte wie denn? So, Gott hat geboten, habt reichlich Sex. Jetzt kommen wieder die Augustinus geprägt. Ja, aber bitte nur zum Kinderkriegen. Und möglichst wenig Spaß dabei haben. Hast du dir mal darüber Gedanken gemacht, warum die Frau in ihrem monatlichen Zyklus nur 5 Tage schwanger werden kann? Warum ist das so eingerichtet, wenn Sex nur zum Kinderkriegen sein soll? Gott hätte mit Leichtigkeit das so einrichten können, bei jedem Sex ein Kind. Na klar, Gott ist clever, der kann alles. Hätte er so machen können. Aber gesagt, pass auf, 5 Tage, da wird's klappen. Und ansonsten freie Fahrt. Manche Leute glauben das nicht. Die finden das sogar frivol. Die Idee, Gott könnte sich da was bei gedacht haben, dass er uns so gemacht hat als Mann und Frau. Und auweia, die können vielleicht noch sogar Spaß miteinander haben. Das zeigt, wie krank wir sind, wie weit wir weg sind vom Wort Gottes. Hast du mal Hohelied gelesen? Klar, das kommt jetzt und das ist jetzt in und Jesus und die Braut und so weiter und das ist alles ein geistliches Bild, aber es hat auch eine andere Ebene. Es beschreibt einfach die Schönheit von Sex in der Ehe. So kann man das auch lesen. Ja. Und es ist nicht verkehrt und nicht sündig. Oder wenn dir das nicht reicht, hier ist noch ein Hammer. Sprüche 5. Bitte, ihr Ladies, jetzt nicht beleidigt sein. Ich habe den Text nicht erfunden und das muss man schon ein bisschen kulturell auch sehen. Ja? Die liebliche Hirschkuh. Wir verwenden das heute anders. Ja? Du Kuh. Ja? Das ist genau das Gegenteil. Die liebliche Hirschkuh und anmutige Gämse. Ihre Brüste, hör zu, es geht hier zur Sache, ihre Brüste sollen dich berauschen. Ja, aber keinen Spaß dabei haben. Hallo. Berauschen, das ist es doch gerade. Berauschen jederzeit. In ihrer Liebe sollst du taumeln. Total high sein, total abheben. Dass der hinterher zu dir kommt und sagt, boah, ey. Das ist hier Bibel. Und ein bisschen vorher wird gesagt, dass Sex wie das Trinken aus einer frischen Quelle ist. Hallo. So. Gott beschenkt uns. Gott gibt uns etwas Wunderbares. Gott sitzt nicht im Himmel und kneistert die Augen und sagt, na, die werden doch nicht schon wieder, die hatten doch erst vor 3 Tagen. Wo kommt's denn jetzt hin? Das Universum will doch auseinanderfliegen, wenn das Schule macht. Gott ist ganz gelassen und freut sich, wenn der Mann mit seiner Frau und die Frau mit ihrem Mann. Gott ist begeistert. Und er sagt, sie haben meinen Plan begriffen. Sie nutzen, was ich ihnen geschenkt habe. Halleluja. Und wenn da Schuldgefühle sind, wenn da Verdammnis ist, wenn da irgendwie komische Sachen da sind, dann gibt es Befreiung von deiner schlechten Kinderstube. Befreiung von einem verbogenen, falschen Gewissen. Es gibt Befreiung zu genießen, was Gott uns anbietet. So wie Gott möchte, dass wir gutes Essen genießen, möchte er, dass wir guten Sex genießen. Darf ich mal eine kleine Erhebung machen? Das ist immer so mein Privatvergnügen. Wer von euch hat in den letzten 10 Jahren auch nur annähernd ungefähr in diese Richtung angedeutet, in seiner Gemeinde schon mal, ich sage nicht eine ganze Predigt, aber mal so drei knackige, gute, ermutigende Sätze gehört zu diesem Thema? Okay, darf ich mal fragen, Zwickauer, bitte also diese Gemeinde mal die Hände runter und jetzt den Test nochmal. Aha, da sieht das schon ganz anders aus. Das sind keine 10 Hände. Von, wie viel sind wir heute Abend, 150? Ihr seid jahrelang Christ und habt noch niemals gehört, dass Gott in seiner Begeisterung und seiner Freude, uns etwas Gutes zu tun, Sex erfunden hat.
Das darf man nicht sagen, wir haben auch Minderjährige in der Versammlung.
Ja, aber Dr. Sommer dürfen Sie fragen, oder wie? Hallo, das ist doch total verlogen. So, das ist der Ansatz. Gott hat Sexualität geschaffen und es ist ein Geschenk und kein Fluch. Und kein Leistungssport mit unerreichbaren Marken. Sondern es ist etwas zum Segen, etwas zum Erfreuen. Und es hat etwas mit einander dienen, einander beschenken, einander segnen. Es hat etwas mit Kommunikation zu tun. Und weil es die tiefste Form ist, wie Menschen sich begegnen können und wie die Bibel sagt, ein Fleisch werden, was bedeutet auch eine Seele werden und auch im Geist einander treffen. Deswegen kann dieses wunderbare Geschenk, wenn man es nicht so anwendet, wie er sich das vorgestellt hat, auch so viel Zerstörung anrichten. Und das sehen wir in unserer Kultur. Je höher oder je kostbarer oder je effektiver oder effektiv ist das schlechte Wort, je größere Auswirkungen eine Sache hat, umso mehr kann sie auch zum Fluch werden. Atomkraft, wenn du sie bändigst, wenn du weißt, damit umzugehen, kannst du ganze Landstriche mit Strom versorgen. Wenn du es nicht richtig behandelst, kannst du ganze Landstriche zu einer Wüste machen. Und Sexualität, wenn es angewandt wird nach den Regeln Gottes, ist es ein gewaltiger Segen. Und wenn es nicht angewandt wird nach den Regeln Gottes, wird es ein Fluch und es zerstört Menschen. Und immer mehr Menschen in unserer Kultur werden zerstört. Und weil sie die Erfüllung in Sex nicht finden, geht die Suche weiter. Und dann kommen andere Dinge dazu. Sex und Gewalt. Sex mit Tieren. Sex mit Geistern. Sex mit Toten. Vor einigen Wochen habe ich ein Interview gelesen von einem Kriminalkommissar, der im Internet tätig ist und der mit solchen Dingen zu tun hat. Und er sagt, Sie machen sich keine Vorstellung, es gibt alles. Für genügend Geld gibt es Leute, die wollen Sex haben mit toten Kindern. Wir leben in einer dämonisierten Welt. Und Sex ist zu einer Ware verkommen, zu einer Dienstleistung. Gottes Herz bricht über diese Verirrungen. Weil wir die Regeln nicht beachten, weil wir es anwenden, wie wir es gerne haben wollen. Weil wir nicht akzeptieren wollen, dass es Regeln und Eingrenzungen gibt. Benutzen wir es auf jede Art und Weise und dann wundern wir uns, warum der Segen nicht dabei rauskommt, der dabei rauskommen soll. Und statt zurückzukehren zu den Regeln, zu den Grundsätzen, zu den Schutzmechanismen, werden Leute immer verrückter, immer kranker, immer kaputter. Und wenn du Geistunterscheidung hast, dann siehst du, wie viele Menschen auf der Straße rumlaufen, die sich Dämonen eingefangen haben. Und das ist auch das Problem von Sex. Paulus sagt, wer einer Hure anhängt, macht seinen Leib zu Gliedern der Hure. Was bedeutet das? Ihre unreinen Geister werden deine unreinen Geister werden. Du bekommst, was sie hat. So vermehrt sich eine dämonische Verseuchung in unserer Kultur. Und wir sind heute so weit, dass Huren anerkannt sind. Es ist eine Dienstleistung, es ist ein Gewerbe. Ich werde das nie vergessen. Ich komme aus der Provinz, war hier in Berlin, ging über den Kudamm und eine Prostituierte sprach mich an. Ich war völlig geschockt, weil ich sowas nicht kenne aus meiner Kleinstadt, wo ich daherkomme. Und ich war so perplex und ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Und ich sagte was, was ich irgendwie total einleuchtend irgendwie fand. Ja? Ich sagte, ey Mann, ich bin verheiratet. Da guckte mich an, sagt, was hat denn das damit zu tun? Wir leben in einer total abgedrehten Welt. Und wenn wir den Fluch dieser Welt nicht haben wollen, wenn wir den Segen Gottes haben wollen, wir müssen uns in Gottes Ordnungen bewegen und Gottes Ordnungen akzeptieren. Es gibt keinen anderen Weg. Die Ordnungen dieser Welt, die keine Ordnung mehr sind, sondern Chaos, setzen Fluch und Zerstörung frei. Und die Ordnung Gottes setzen Segen frei. Und die größte Fälschung oder die größte Schandtat, die Satan auf diesem Gebiet gemacht hat, ist, dass er Sex getrennt hat von einer Liebe, die sich ausdrückt in Verantwortung. Das ist das Gefährliche. Sex wurde getrennt von einer Liebe, die nicht nur Gefühl ist und berauscht sein von dem anderen, sondern die sich ausdrückt durch Taten. Nämlich eine lebenslange Treue. Diese Gabe, Sexualität, will ihren Segen entfalten, wenn du sie benutzt in dem Rahmen, in den Gott sie gestellt hat. Und das ist die Ehe. Und manche Leute sagen, ja, liegt denn das an so einem Papier, was man da beim Standesamt unterschreibt? Soll das jetzt irgendwie den Ausschlag geben? Du hast überhaupt nicht begriffen, was Ehe bedeutet, wenn du so denkst. Ehe ist eine lebenslange Verpflichtung. Niemals wirst du auch nur die Gedanken oder die Fantasie oder die Wünsche zulassen, deinen Partner zu verlassen. Du wirst diese Wünsche, die kommen mögen. Ich kann mich erinnern, John Osteen wurde einmal gefragt, weiß nicht, ob jemand John Osteen kennt, ein wunderbarer Pastor, kam aus der baptistischen Szene, war einer so der Pioniere der charismatischen Bewegung in Amerika, so in den Anfang der 70er. Ein sehr gesegneter, sehr kreativer, witziger Mann mit starker Salbung, ist jetzt schon seit langem beim Herrn. Er wurde einmal gefragt, ja, sie waren also auch 60 Jahre verheiratet oder so. Und er wurde gefragt, also John, hast du jemals an Scheidung gedacht? Sagt, Scheidung? Nein, niemals. Mord? Ja, aber Scheidung? Nein. Verstehst du? Da kommen manchmal Gedanken. Du wachst morgens auf und deine Angebetete sieht nicht so frisch aus. Du übrigens auch nicht am frühen Morgen. Aber weil du keinen Spiegel hast, siehst du nur sie. Und sagst, also die war auch schon mal irgendwie mehr, nicht wahr? Und unsere Kultur sagt, dass es um das Äußere geht. Es geht nicht um das Äußere, es geht um deine Haltung, um Wertschätzung. Wenn du die richtige Haltung hast, wird Dankbarkeit da sein und du wirst Gutes sehen können und du wirst motiviert sein, Gutes zu tun und Gutes zu sagen. Gott hat einen Schutzrahmen gegeben. Ich sagte vorhin, Gott hat Sex erfunden und die Regeln dazu. Darf er das? Ja, der Erfinder darf sagen, so wird meine Erfindung angewandt. Du kannst nicht einfach ein Benzinauto kaufen und sagen, Handbuch interessiert mich überhaupt nicht, hier steht, ich darf da nur Benzin rein. Und pff, ich mache da rein, was ich da möchte, ob das Diesel ist oder Komposterde, das ist mir alles egal, ich bin frei. Ja, du bist frei, aber bald ohne Auto. Du wirst Freude an deinem Auto haben, wenn du es gemäß dem Handbuch benutzt. Und du wirst den Segen Gottes haben an deiner Ehe und an Sexualität, wenn du es gebrauchst mit der Mentalität, die Gott dir vermitteln möchte. Gott hat das Recht, zu der Sexualität, die er erfunden hat, auch die Regeln zu geben. Und da kommen Menschen her und sagen, ja, das ist mein Körper, damit kann ich machen, was ich will. Hallo, gehörst du zu Jesus? Ja, schon, aber was hat das damit zu tun? Ja, eine Menge. Gott sagt zum Beispiel, dass wir der Tempel Gottes sind und wer den Tempel verdirbt, den verdirbt Gott. Schon mal gelesen in der Bibel? Wenn du Raucher bist, lies diesen Vers immer wieder und sag, ich glaube, das ist die Wahrheit. Das ist genau so, wie es da geschrieben steht. Und dir wird die Lust am Rauchen bald vergehen. Amen, weil das Wort Gottes Kraft hat, deine Gefühle und deine Wünsche umzuprägen. Halte nur das Wort Gottes dir vor Augen und sag, das ist die Wahrheit. Was ich bis jetzt geglaubt habe, ist nicht die Wahrheit. Ich gebe mich hin der Wahrheit. Amen. So, nicht nur kriegst du gute Ideen über Sex, sondern sogar auch noch dein Rauchen kannst du loswerden. Schon in den 10 Geboten am Anfang, neben, du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, war, du sollst nicht Ehe brechen. Ehebruch in den Augen Gottes ist ein krimineller Akt. Sag das mal morgen auf der Arbeit. Dann lernst du den Geist dieser Welt kennen. Ehebruch im Nachmittagsfernsehen, wo 5-Jährige sitzen, ist alltäglich. Ich rede nicht von den Nachtprogrammen, ich rede von was nachmittags im Fernsehen läuft. In jedem normalen, was weiß ich, diese ganzen Soap-Dinger, wie die da alle heißen, da Graf Falkenstein oder was weiß ich, ich kenne mich da nicht so aus. Ehebruch, das ist normal. Das kennt ihr doch, ne? Ist doch hier irgendwie in der Nähe, Falkenstein oder so. Oder Falkenberg oder was weiß denn ich? Irgendwas mit Falke. Ich bin Vogelliebhaber, aber das habe ich mir gemerkt, mit Falke. In jeder x-beliebigen Soap kommt sowas vor. Ging einmal am Fernsehen vorbei, es war am Nachmittag, am helllichten Tage. 2 Männer auf dem Sofa in innigsten Küssen. Nicht Nachtprogramm, Spätfilm, wo man sagt, gut, wenigstens die Kleinsten sind im Bett. Was auch nicht mehr stimmt heutzutage. Im Nachmittagsprogramm, in innigster Weise und nicht so mal der sozialistische Bruderkuss wie Gorbi und Erich oder so, sondern richtig mit allem drum und dran, wenn du verstehst, was ich meine. Sexuelle Untreue zerstört die Einzigartigkeit der Beziehung. Und darum ist Gott so stark dagegen und nimmt das hinein in diese 10 Gebote und stellt das in eine Reihe mit Mord, mit Stehlen und mit Lügen. In eine Reihe. So, Gott sagt nicht, naja, das sind die Dinge des Lebens, die kommen vor, schwamm drüber. Nein, Gott ist sehr, sehr stark in diesen Dingen dort. Sex vor und außerhalb der Ehe ist nicht im Willen Gottes. Nicht, weil Gott der Räuber ist, nicht, weil Gott dir keinen Spaß gönnt, sondern gerade im Gegenteil. Weil er möchte, dass du den Segen bekommst. Weil er möchte, dass du dich nicht zerstörst. Wenn du mit einem Menschen Sex hast, etwas von dir bleibt bei dem. Und deswegen sind so viele Leute, die von einem Partner zum anderen gegangen sind, nachher leer. Weil jedes Mal, wenn du Sex hast, du verschenkst etwas von dir. Und wenn das immer wieder andere sind, irgendwann hast du nichts mehr. Du bist leer und gefrustet und suchst dann schärfere Dinge, um dich wieder zu reizen. Es ist die Güte Gottes. Paulus sagt hier zum Beispiel, und daran kannst du sehen, dass Sex außerhalb der Ehe nicht in Ordnung ist. Er sagt hier von den Unverheirateten, 1. Korinther 7, Vers 9. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Er sagt nicht, wenn sie sich nicht enthalten können, na, dann sollen sie halt miteinander schlafen. Im Geist sind die sowieso schon verheiratet. Hast du das schon mal gehört? Von jungen Leuten kommt das. Das ist nicht meine Erfindung. Weißt du, im Geist sind wir sowieso schon verheiratet, Mann und Frau. Wir sind zwar erst 14 und 15, aber im Geist ist das alles schon klar. Hallo. Schalten wir den Gang runter. Morgen kommen wir zu diesen Dingen. Hier siehst du ganz klar, wenn sie sich nicht enthalten können, ja, dann sollen sie doch meinetwegen, ist doch auch nicht schlimm. Nein, dann sollen sie heiraten. Das ist die Anweisung. Das heißt also, eine ganz klare Grenze. Solange sie nicht verheiratet sind, kein Sex. Wenn sie verheiratet sind, dann ja, von Herzen gerne, so oft sie beide mögen. Halleluja. Und nur wer durch das Wort Gottes und durch Begegnung mit Gott und durch Beziehung mit dem Heiligen Geist von der Güte Gottes überzeugt ist und wer das Misstrauen gegen Gott als Sünde und als Rebellion durchschaut hat und ablegt, nur der wird das gutheißen können und vertrauen können und wird sagen können, wenn Gott das so gemeint hat, dann ist das gut so und ich glaube ihm das und ich akzeptiere das. Aber die Welt gibt ja eine Idee von Sexualität, das ist so der Dampfkesseldruck. Ja? Da unten brodelt's kräftig und die Suppe kommt unter Druck. Und wenn da nicht irgendwann der Druck abgelassen wird, ja, dann fliegt einem dann das ganze Ding um die Ohren. Das will man ja auch nicht. Also deswegen, einfach nur um nicht die Küche zu versauen, muss halt der Druck ein bisschen. Einfach nur als Nothilfe. Hallo, wir sind kein Dampfkessel, sondern wir können in sinnvoller Weise herrschen und regieren. Wir sind nicht abhängig von irgendwelchen Hormonen und Trieben und irgendwelchen Dingen. Dazu sind wir Menschen und keine Hunde auf der Straße. Wenn du dem Hund sagst, beherrsche dich, er begreift nicht, was du von ihm willst. Aber wir sind keine Tiere, wir sind Menschen und wir haben die Kraft des Heiligen Geistes. Und sogar Menschen, die ein klares Denken haben, ohne dass sie Gott kennen, wissen, dass es notwendig ist und finden die Kraft, sich zu beherrschen, sogar ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn das Denken entsprechend ist, wenn das Denken so ist, ja, was soll schon dabei sein? Nicht wahr? Einmal ist keinmal, sprach die Jungfrau. Ja, wer solche Lebensweisheiten hat, wer an sowas glaubt, der kann mit Enthaltsamkeit und sich beherrschen nichts anfangen. Sondern das ist ja dann eine Quelle von Frust. Und das hat unsere Kultur uns beigebracht. Mit unerfüllten Wünschen leben, das macht überhaupt keinen Spaß, das macht uns krank. Und das nehmen wir dir ab. Und wir machen sie so leicht wie möglich. Jeder Wunsch sollte dir erfüllt werden. Wenn du pleite bist, aber du möchtest morgen Abend noch in der Karibik am Strand liegen, kein Problem, kriegst heute Nacht noch ganz den Kredit kriegen und morgen schon mit Last Minute losfliegen. Kein Problem. Du solltest nicht mit unerfüllten Wünschen leben. Das kann man dir noch nicht zumuten. Ich meine, das bist du dir schon wert. Das ist die Mentalität unserer Kultur. Nicht nur in Bezug auf Sexualität, in Bezug auf alles. Ach, du willst dieses Dingsbums haben, hast das Geld nicht. Macht nichts, kommen Sie zu uns, wir geben einen Spezialkredit. Kein Problem. Wenn Sie es haben wollen, ist es richtig und Sie sollen es haben, so schnell wie möglich. Wenn du an das Ding glaubst, huldigst du einem enormen Götzen unserer Kultur. Und dieser Götze heißt Selbstverherrlichung. Ausleben aller meiner Wünsche. Das ist ein mächtiger Götze. Und viele sind sich dessen nicht bewusst. Wiewohl die Bibel davon redet, dass Habsucht Götzendienst ist, Kolosser 3. Sie denken, Götzen, das sind die primitiven Buschmänner, die knien da irgendwie von einer Statue nieder oder so etwas. Unser Denken muss erneuert werden und dann sehen wir die Götzen in unserer Kultur und wir sehen die Götzen in unserem eigenen Leben, wir sehen die Götzen mitten in christlichen Kreisen. Oh, gebe Gott, dass wir aufwachen und dass uns die Augen aufgetan werden. Sexuelle Enthaltsamkeit macht nicht krank, macht nicht depressiv, macht nicht debil. Es ist möglich. Ich habe mich mit 21 Jahren bekehrt und habe da eine entsprechende Vorgeschichte gehabt. Und eine meiner ersten Fragen war, Herr, wie sieht das aus nach all dem, was ich mir erlaubt habe? Ist das überhaupt noch realistisch? Werde ich jemals heiraten können? Ist das in deinem Plan? Und Gott hat ganz deutlich geredet, ja. Und dann hat er gesagt, und jetzt leg die Sache zur Seite. Und dann habe ich 5 Jahre bis meinem 26. Lebensjahr als geisterfüllter Christ ohne Sex gelebt. Und ich war gut drauf. Ich war nicht depressiv, ich bin nicht irgendwie irre geworden. Ich habe nicht mir die Fingernägel abgekaut bis zum Anschlag. Bin nicht ins Bordell gegangen. Ich habe 5 Jahre rein gelebt. Halleluja. Bis ich dann geheiratet habe. So keiner kann mir erzählen, ja, das geht nicht als erwachsener Mann ohne Sex zu leben, wenn man das schon mal gehabt hat. Es geht. Alles ist möglich dem, der glaubt. Halleluja. Aber du kannst nur glauben, was du denkst. Wenn du denkst, das ist meine Privatsache, das geht niemandem was an, da mache ich, was ich will, da lasse ich mir von niemandem was sagen, von diesem Prediger hier, wer ist denn das überhaupt? Schon gar nicht. Wenn Jesus Christus dein Herr ist, dann sagt er, übergib mir deine Sexualität. Lass mich meine Ordnung dort einrichten. Und wenn du mit meinen Ordnungen übereinstimmst, gebe ich dir Gnade, in meinen Wegen zu wandeln. Ich denke, nach all dem, was ihr jetzt gehört habt, jetzt seid ihr einmal dran. Ich werde jetzt hier abbrechen und euch Gelegenheit geben, alleine, jeder für sich, eine Entscheidung zu treffen. Wem will ich glauben? Wem will ich vertrauen? Meinem Spatzenhirn oder der Weisheit Gottes? Wenn Gott Gott ist, dann will ich Gott Gott sein lassen. Und dann lade ich ihn ein, Herr zu sein über meine Gefühle, über meine Wünsche, über meine Zukunft, über meinen Körper, über meine Sexualität. Ich lade ihn ein, Herr zu sein. Ich lade ihn ein, einfach, dass er mir hilft, dass seine Ordnung aufgerichtet wird. Und ich werde Misstrauen gegenüber Gott zu meinem Feind erklären. Ich werde dieser Weisheit, die damals schon der Feind den Menschen gegeben hat, nachher dann auch Israel gegeben hat, immer dieses, wir wissen besser. Kannst du dich erinnern? Bei jedem Augenblick, wo es nicht so war, wie sie es haben wollten, es wäre besser für uns gewesen, wir wären in Ägypten geblieben. Kein Verständnis, wir dürfen Kinder Gottes sein, wir dürfen scheinen wie die Lichter am Himmel, wir dürfen für ihn leben, wir dürfen demonstrieren mit unserem Leben, dass Gott gut ist und dass der Teufel böse ist und dass Gott seine Ordnungen segnet und dass ein Unterschied ist zwischen denen, die Gott dienen und denen, die ihm nicht dienen. Wir dürfen für Gottes Ehre etwas sein. Wir sind privilegiert, wir haben eine Berufung, wir haben einen Plan, wir haben ein Verlangen, dass er durch unser Leben groß gemacht wird. Nichts von alledem hatten sie. Wenn ihre Bedürfnisse nicht befriedigt waren, es wäre besser für uns gewesen. Und Gott lädt dich ein. Willst du das als ein Privileg ansehen, dass du für Gottes Ehre leben darfst? Willst du in dieser Gesellschaft dich zum Narren machen für Christus? Willst du ein Exot werden, ein Außerirdischer? Ohne rot zu werden, ohne sich blöd vorzukommen, sondern darauf noch stolz zu sein. Auf der Arbeit zu sagen, ich heb mich auf für meine Frau, ich heb mich auf für meinen Mann, ich glaube nicht an dieses ganze Gerenne und Getue, ich sehe doch euren Stress, guck mal an, wie entspannt ich bin. Das ist, was die Welt braucht. Christen, die in heiliger Disziplin leben und sich freuen an Gott. Und dann wirst du sehen, sie verspotten dich. Und dann kommen sie und sagen, darf ich dich mal ausfragen, darf ich mal von dir privat mal hören, ist das wirklich so, wie du das erzählst? In der Gruppe, solange sie zusammen sind, machen sich lustig über dich. Aber zu Hause machen sich ihre Gedanken. Sie dürfen in der Gruppe nur nicht zeigen, dass du sie mächtig beeindruckst. Ihr Lieben, wir müssen demonstrieren, dass dieses Buch wahr ist. Wir müssen zeigen mit unserem Leben, dass ein wunderbarer, heiliger Gott, der gute Gedanken hat, unser Leben regiert. Und dazu rufe ich euch auf. Morgen gehen wir hinein in ganz praktische Dinge. Wie stellen wir es an oder kann man überhaupt was anstellen, um einen Ehepartner zu finden? Und wenn wir das erledigt haben, dann werden wir am Abend noch hören, dann, wenn wir dann uns gefunden haben und sind entschieden, wir wollen heiraten, ja, wie bereiten wir uns vor? Oder kann man sich überhaupt vorbereiten? Oder wie geht das eigentlich? Und was können wir tun? Und zwischendurch dann auch noch die Fragen. So, das ist das Programm. Aber jetzt erstmal der Start. Der Start hinein in das Leben. Gott ist gut und Gott ist Gott und ich bin nicht gut und ich bin nicht Gott. Und Gottes Weisheit ist vertrauenswürdiger als mein Spatzenhirn. Kannst du so einen Glauben aufbringen? Dann lass uns ihm das sagen. Komm, stehen wir auf, sind vor Gott, der war die ganze Zeit da, hat auch seinen Spaß gehabt heute Abend. Halleluja. O wunderbarer Vater. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der gekommen ist. Ich danke dir für jeden, der wenigstens sich anhören will, was deine Gedanken sind, was deine Pläne sind. Und ich bete, dass dein Geist jetzt Herzen zieht, dass dein Geist Herzen überführt von falschen Haltungen, von verkehrten Vorstellungen, von Pochen auf eigenen Rechten, von dummen Sprüchen wie mein Körper gehört mir und ich lasse mir von niemandem da reinreden und all diese Dinge. Oh Gott, du siehst das alles. Du siehst alles. Unsere Herzen, unsere Einstellungen, auch all den Frust schon und all die Enttäuschungen, all die Schmerzen, all die Dinge, durch die so viele von uns schon gegangen sind. Und du sagst, gib mir dein Herz. Vertraue mir mehr als dir selbst. Höre meine Worte. Empfang sie. Nimm sie an. Und mein Frieden wird dich erfüllen. Heiliger Geist, zieh du Herzen zu dieser grundlegenden Entscheidung, Jesus zum Herrn über das Leben zu machen, Jesus zum Herrn über die Sexualität zu machen, über den Körper, über die Gefühle, über die Gedanken, über die Wünsche, über die Pläne, über alles zu machen. Und wir strafen jeden Gedanken, der sagt, das ist ein Verlust, das ist ein Gefängnis. Dann verpassen wir das Beste. Wir strafen jeden Gedanken Lüge und sagen, der Teufel ist nicht gut, aber Gott ist gut. Und niemand ist besser als er. Und niemand hat bessere Gedanken und bessere Pläne und größere Segnungen für unser Leben bereit als er. Niemand liebt uns mehr. Wir lieben uns bei weitem nicht so sehr, wie er uns liebt. Seine Liebe ist so viel größer und ist so reich und ist so tief und ist so heilsam und ist so aufbauend. Und ich bete, Heiliger Geist, dass Herzen sich öffnen für ein tiefes und letztes Vertrauen und die eigenen Waffen des Kampfes, des Widerstandes, der Selbstverteidigung, des Pochens auf die eigenen Rechte können abgelegt werden. Du kannst deine Hand öffnen, wenn du entdeckt hast durch diese Verkündigung, was für ein Rebell du bist, wie du an deinen eigenen Ideen festhältst, wie du gar nicht vertraust außer dir selber. Du kannst umkehren. Du kannst sagen, Gott, es macht Sinn. Ich will mehr dir vertrauen als mir selber. Und du wirst Misstrauen gegen Gott zu deinem Feind machen. und wirst darum kämpfen, durch das Wort und durch den Heiligen Geist ein Herz zu bekommen, das Gott vertrauen kann. Und dann wirst du auch Heilung erleben und wirst Menschen vertrauen können. Kommst raus aus deinem Schneckenhaus, kommst raus aus deiner Angst, kommst raus aus deinen Bindungen, kommst raus aus deinem Hochsicherheitstrakt, kommst raus ans Licht, in die Gemeinschaft, in die Fähigkeit, Liebe Gottes zu genießen und weiterzugeben und heile zu werden und vorbereitet zu werden auf die Ehe, die Gott für dich geplant hat. So danke ich dir für jeden. Bei dir wird alles gut werden. Halleluja. Amen. Amen. Danke, dass ihr so lange ausgeharrt habt. Das war der erste Teil. Wie gesagt, das Programm ist euch bekannt.